eine der auffälligsten Veränderungen sozusagen bei dieser älteren Gesellschaft, die wir heute haben, ist ja, dass die eben nicht mehr uniform ist, sondern sich, also es war wahrscheinlich nie eine Generation da, in der ältere Menschen so verschieden waren in ihren Lebenskonzepten, in ihren Lebensweisen, in ihren Hintergründen, in ihren Erfahrungen, wie das heute der Fall ist.
So habe ich meinen früheren Lauschtreff-Gast Regina Görner noch im Ohr. Deutschlands oberste Seniorenlobbyistin zum Thema Diversität, also Vielfalt in der älteren Gesellschaft. Und die Verbindung liegt nahe, eben auch zum Thema Diversität in der ambulanten und stationären Pflege.
Ich bin froh, dass in vielen Heimen dafür die Sensibilität auch inzwischen gewachsen ist, dass Angebote gemacht werden, die diesen Besonderheiten der Menschen auch Rechnung tragen.
Den Besonderheiten der Menschen Rechnung tragen durch, Achtung, Fachbegriff, diversitätssensible Pflege. Was darf man sich denn konkret darunter vorstellen? Wofür steht die große Plakette mit regenbogenbuntem Häkchen am Eingang eines Pflegeheimes? Wie arbeiten pflegende BewohnerInnen und Einrichtungsleitung gemeinsam an einem toleranten und diskriminierungsfreien Miteinander? Darüber sprechen wir ausführlich in der heutigen Episode.
Lauschtreff. Der SHDO-Podcast. Mit Christoph Tiegel.
Herzlich willkommen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Ihr wisst, üblicherweise sitze ich ja hier nur einer Person gegenüber. Heute sollen es gleich drei werden, weshalb ich dann auch noch kurz umziehen werde vom kuschelig kleinen Podcaststudio in einen Veranstaltungsraum gleich nebenan hier im Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof. Das WBZ ist ja eine von insgesamt 8 stationären Einrichtungen der SHDO, der Städtischen Seniorenheime Dortmund, wobei dies hier kein Seniorenheim ist im eigentlichen Sinne. Hier geht es überwiegend um junge Pflege. Die meisten der BewohnerInnen sind tatsächlich jünger, auch deutlich jünger als 65 Jahre. Schon vor einiger Zeit hatte ich mit der Einrichtungsleiterin Manuela Balkenohl über die Besonderheiten dieser Einrichtung gesprochen und dazu gehört unbedingt auch ein besonderes Qualitätssiegel, mit dem sich das WBZ nun schon seit 5 Jahren schmücken darf. Als noch immer einzige Pflegeeinrichtung in Dortmund und immerhin allererste in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile tragen allerdings noch 2 weitere stationäre und eine ambulante Einrichtung in Köln das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt. Als große Plakette prangt es hier direkt auf der gläsernen Eingangstür. Das war mir natürlich nicht entgangen und ich hatte Manuela Balkenohl damals dazu einfach mal diese Frage gestellt. Was mussten Sie dafür tun oder was mussten Sie dafür lassen, kann man vielleicht auch fragen.
Ja, da mussten wir viel für tun. Wir mussten 120 Fragen beantworten und mussten uns 120 Fragen stellen. Und wir haben das, was die Organisation betrifft, was Dokumentation betrifft, mussten wir einiges ändern. Das fängt auch mit der Sprache natürlich an, gendersensible Sprache. Gelingt uns noch nicht immer. Aber was wir eigentlich damit aussagen wollten und warum wir das Ganze gemacht haben, das ist, dass wir auch nach außen darstellen wollen, hier kann jeder Mensch so leben, wie er ist. Und egal, was für einen religiösen Hintergrund derjenige hat, was für einen kulturellen Hintergrund oder auch was für einen sexuellen Hintergrund.
O-Ton Manuela Balkenohl im Frühjahr 2021 und schon damals haben wir gesagt, das Thema ist es wirklich wert, mal ausführlicher besprochen zu werden, hier im Lauschtreff, heute, ja ich will mal sagen aus dem kleinen Sendesaal des WBZ, deswegen klingt das auch vielleicht ein bisschen nach größerem Raum als sonst. Eine Pflegeeinrichtung als Lebensortvielfalt. Da geht es ja um nichts weniger als die ganz bewusst auch nach außen sichtbar gemachte Inklusion von insbesondere sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Es geht um Wahrnehmung, Anerkennung, Gleichberechtigung, Respekt, den Schutz vor Diskriminierung für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und queere Menschen. Dafür steht ja die Buchstabenfolge LSBTIQ. Öffentlich ja durchaus schon recht viel diskutiert, aber noch längst keine Selbstverständlichkeit. Offenbar auch in der stationären Pflege nicht. Da muss man sich anscheinend offensiv drum kümmern und Ja, da darf man die Fragezeichen am Ende meiner Sätze ruhig hören. Denn wie das so ist, beziehungsweise sein sollte mit der tatsächlich gelebten und praktizierten Vielfalt in einer Pflegeeinrichtung, das möchte ich heute mal genauer beschrieben und erklärt bekommen von gleich drei Personen, die maßgeblichen Anteil daran hatten, dass das WBZ ein zertifizierter Lebensort Vielfalt werden konnte. Herzlich willkommen im Lauschtreff, sage ich, Christine Bremer. Hallo. Sie kommt von der Koordinierungsstelle für LSBTIQ.
Hallo.
Einmal mehr herzlich willkommen, sage ich, der gerade schon gehörten Manuela Balkenohl, WBZ-Einrichtungsleiterin seit, ich glaube, 8 Jahren. Ist das richtig?
Das ist richtig, seit 8 Jahren. Und wie Sie gerade schon sagten, seit 3 Jahren beschäftigen wir uns, oder seit 4 Jahren mittlerweile, ganz intensiv mit dem Thema und haben da ganz viel gelernt und haben uns da dadurch auch nochmal weiterentwickelt.
Und das freut mich jetzt wirklich ganz besonders und deshalb auch ein ganz besonders herzliches Willkommen einer Frau, deren Stimme ich und Sie oder ihr, die Lauschtreff-HörerInnen, schon kennen, weil sie praktisch Teil des Lauschtreff-Teams ist und meinen Podcast-Gästen hier schon die ein oder andere spannende Frage gestellt hat. Heute ist sie selbst mal gefragt. Herzlich willkommen, Anke Gerhardt.
Hallo, guten Tag.
Gelernte Altenpflegerin.
Ja.
Und WBZ-Bewohnerin. Anke, wir spielen im selben Podcast-Team, deshalb hast du mir direkt das Du angeboten, was ich auch sehr gerne annehme. Auch du warst ja durchaus maßgeblich beteiligt daran, dass das WBZ sich seit 2019 Lebensort Vielfalt nennen darf. Als Teil einer Arbeitsgruppe, richtig?
Ja, richtig.
Und die hieß Arbeitsgruppe LSBTI?
Ja.
Ja, wer war da noch mit dir drin? Wie ging das damals los? Wie erinnerst du dich daran?
Also ich erinnere mich daran, dass wir uns regelmäßig getroffen haben. Wir haben dann so Austausch gemacht.
Und es war eine größere Gruppe?
Es war, ja, 10 Leute, glaube ich, waren wir.
Okay, und da waren auch mehrere BewohnerInnen dann dabei, nicht nur du als Einzige, nehme ich an.
Ja.
Und was wurde da tatsächlich besprochen?
Ja, also, es ging darum, wie man sich hier fühlt, also wie man hier aufgenommen wird. Und dass wir so einen Verhaltenskodex entwerfen.
Und über den werden wir natürlich nachher auch noch sprechen. Ja. Vielleicht nur vorab nochmal, erinnerst du dich daran, es ging über 1 Jahr. Das war ja dann eine ganz schön lange und zähe Veranstaltung, oder? Habt ihr euch auch öfter getroffen?
Ja, wir haben uns samstags im Café haben wir uns meist getroffen. Ne?
Ja.
Wir haben uns im Café getroffen oder hier auch im kleinen Saal.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das war, ich schieb das mal ein,
okay.
Das war nicht zäh, das war schön. Wir hatten immer eine Menge Spaß miteinander. Aber es wird auch gearbeitet.
Es wurde auch gearbeitet, okay. Vielleicht tauchen wir gleich nochmal so in die Details ein bisschen zusammen ein. Christine Bremer, welche Rolle spielte damals denn Ihre Koordinierungsstelle für LSBTIQ? Und ich bin erstaunt über mich selber, dass ich das mit den Buchstaben, weil es kommen ja immer neue Buchstaben auch dazu, muss man sagen. Das waren erst weniger auch bei Ihrer Koordinierungsstelle.
Ganz genau, ja.
Welche Rolle spielte die und welche Rolle spielten Sie persönlich dabei?
Ja, vielleicht sage ich einmal kurz genau, Sie spielen schon auf die Buchstaben an. Also die Stelle gibt es tatsächlich seit 2011. Und damals hießen wir noch Koordinierungsstelle für Lesben, Schwule und Transidente. Das war damals so, kann man glaube ich sagen, ein bisschen der Zeitgeist so. Da es gibt eine große Trans-Szene so in Dortmund und da wollte man diesen 3 Personengruppen in allererster Linie Rechnung tragen. So kam der Name zustande, nur im Laufe der Zeit hat sich immer mehr gezeigt, wir möchten auf jeden Fall inklusiver werden, wir möchten mehr Menschen mit ansprechen. Das heißt also nicht, dass wir vorher für andere aus der Buchstabensuppe, wie man auch schon mal so sagt, nicht ansprechen wollten. Das war natürlich nicht, aber wir möchten das jetzt oder wollten das auch eben im Namen deutlich machen. Deshalb jetzt LSBTIQ, hinten noch das Sternchen dran. Mit dem Sternchen werden dann nochmal alle oder sollen sich alle angesprochen fühlen, die eben noch nicht in diesen Buchstaben abgebildet sind. Aber ist richtig, man könnte die Buchstabenkette auch noch verlängern. Also da gibt es, Und vielleicht LSBTIQ noch einmal kurz, aber Sie hatten es ja gerade auch schon gesagt am Anfang. Das steht eben für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche, also Menschen, die mit 2 Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen sind und eben dieses Q für queere Menschen. Queer bildet im Grunde oder bedeutet einfach alles, was nicht der heteronormativen Vorstellung entspricht. So. Ja. Und So, und die Stelle gibt es seit 2011. Wir sind angesiedelt eben bei der Stadt Dortmund beim Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und arbeiten da, also meine Kollegin, die Susanne Hildebrand und ich zusammen arbeiten eben zu diesen angesprochenen Themenbereichen und auch zu Diversity, also Vielfalt, Vielfältigkeit allgemein, was dann also auch zum Beispiel Behinderung, eben auch Religion, kulturelle Herkunft und so weiter mit einschließt.
Und damit fällt dann auch automatisch mit in Ihre Zuständigkeit so ein Siegel wie Lebensort Vielfalt. Und ich komme auf meine Einstiegsfrage zurück. Welche Rolle haben Sie mit Ihrer Koordinierungsstelle dabei gespielt?
Genau, ich wurde damals von der Frau Luig, die, glaube ich, mittlerweile schon ihr Rentnerdasein genießt, angesprochen. Die ist also oder war damals eine Kollegin eben aus der Seniorenheime Dortmund GmbH. Und ich glaube, sie war aufmerksam auf dieses Siegel geworden auf einer Messe oder durch irgendwie eine Anzeige in der Zeitung, irgendwie sowas in der Art. Und dann ist sie, glaube ich, darauf gekommen, dass es bei uns, bei der Stadt Dortmund auch eben unsere Stelle gibt, hat mich angesprochen und gefragt, ob ich diese Zertifizierung begleiten würde. Und ich sage immer, ich durfte die also begleiten, weil ich das wirklich auch, wie Frau Balke nur gerade schon sagte, als eine total tolle Zeit fand. Und einfach, das war also jedes Mal nett, wenn wir uns hier getroffen haben. Und ja, es wurde auch gearbeitet, trotzdem war es aber nett und ja, immer schön, weil also man wurde hier auch herzlich aufgenommen, waren immer eine gute Runde und immer produktiv.
Also die Idee, Frau Balkenohl, kam im Grunde von außen, also von außen im Sinne jetzt nicht aus der Einrichtung selber, aber wie kam sie hier ins WBZ? Weil es gibt ja einige Pflegeeinrichtungen, auch städtische Pflegeeinrichtungen in Dortmund.
Das ist richtig. Die Frau Luig, wie Frau Bremer gerade schon sagte, ist aufmerksam geworden auf einer Messe, auf die Schulenberatung in Berlin und hat dann überlegt, dass die Stadt Dortmund und wir als Tochterunternehmen der Stadt Dortmund für alle Bürger und Bürgerinnen zuständig sind und unter anderem eben auch für LSBTI. Und dann hatte sie mich damals angesprochen und hatte überlegt, in welcher Einrichtung, in welcher städtischen Einrichtung können wir uns um dieses Siegel bemühen. Und wir waren beide der Meinung, dass unsere Einrichtung, das WBZ, prädestiniert ist dafür, weil zu der Zeit hier noch überwiegend Jüngere, aber auch Senioren gewohnt haben. Mittlerweile sind es noch mehr Jüngere, in Zukunft nur noch Jüngere. Aber deswegen sind wir darauf gekommen. Und wie gesagt, wir haben ganz viel gelernt und haben uns auch noch mal sehr weiterentwickelt.
Das klingt jetzt so und da können mir, glaube ich, alle Beteiligten dann auch sagen, ob ich das richtig verstehe, dass Sexualität grundsätzlich ein größeres Thema ist in Einrichtungen mit jüngeren Menschen, weil sie im Alter nicht mehr so eine Rolle spielt, jedenfalls nicht in dem Maße.
Ich weiß nicht, ob das ein größeres Thema ist, es ist vielleicht ein etwas anderes Thema. Wie gesagt, hier wohnen Menschen überwiegend zwischen 18 und 65 Jahren. Und da spielt sexuelle Vielfalt vielleicht eine häufigere Rolle als im Alter, denke ich. Das ist schon ein häufiger Thema hier. Hier entstehen Beziehungen und von daher spielt natürlich Sexualität auch eine Rolle.
Da hole ich Sie mal wieder mit ins Spiel, Frau Gerhardt, aus Ihrer Erfahrung als Altenpflegerin, die Sie ja auch lange Jahre haben. Wie war das da? Also Thema Sexualität in Einrichtungen und ja vor allen Dingen auch tatsächlich LSBTIQ. War das da auch schon ein Thema?
Nicht so wirklich. Ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Da gab es also keine größeren Diskussionen oder Anleitungen, Austausche über das Thema?
Nein.
Aber es gab natürlich auch schwule und lesbische Bewohnerinnen und Bewohner und auch Mitarbeitende sicherlich.
Ja, die gab es auch, ja.
Ja, wenn man es wusste wahrscheinlich, ne? Ja. Also es ist ja auch heute sicher noch so, man sagt ja, bis zu 10% ungefähr der Bevölkerung gehören zu dem LSBTIQ-Spektrum. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, auch in dieser Einrichtung, aber auch in anderen Einrichtungen habe ich das schon mitbekommen. Also da könnte man jetzt nicht sagen, die 10% gehören dazu, weil einfach auch viele, gerade bei älteren Menschen noch, viele einfach sich nicht outen aus ganz verschiedenen Gründen. Unter anderem, und das wäre auch noch ein großer Unterschied, bei Älteren eben oder jetzt in der jungen Pflege, ältere Menschen, die haben ja noch den Paragraph 175 Strafgesetzbuch halt miterleben müssen. Danach waren ja sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen verboten. Und wirklich tatsächlich wurden wirklich bestraft noch bis, also es ist noch gar nicht so lange her, gerade mal ein paar Jahre, dass dieser Paragraph gestrichen wurde. Das wurde zwar in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann nicht mehr verfolgt, aber gerade natürlich im Zweiten Weltkrieg und auch noch danach stand das eben noch unter Strafe und wurde wirklich mit Gefängnis und so weiter dann bestraft. Und da sind die Menschen natürlich ganz anders, haben ganz andere Erfahrungen dann nochmal gemacht, ganz sehr negative Erfahrungen eben. Und da ist fraglich, ob sich diese Menschen dann jemals geoutet haben. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann werden sie das wahrscheinlich auch im Alter in der Pflegeeinrichtung eher nicht machen. Umso wichtiger, dass es Häuser wie dieses gibt, die dann entweder durch Siegel oder durch andere Dinge nach außen zeigen, dass sie offen sind für LSBTQ.
Frau Gehrt, Sie haben während Ihrer Arbeit, haben Sie da Erfahrungen mit Diskriminierung auch gemacht, selber oder im Zusammenhang mit Bewohnerinnen und Bewohnern?
Nein, gar nicht.
Aber im Privatleben haben Sie mir im Vorgespräch verraten, weil Sie auch offen mit Ihrer eigenen Sexualität umgehen, haben Sie durchaus auch diskriminierende Erfahrungen gemacht?
Ja, unter anderem bin ich einmal mit meiner Freundin Hand in Hand gegangen und an so einer Baustelle vorbei, und da waren Bauarbeiter, dann haben die runtergeguckt, guck mal, da laufen Lesben. Und dann habe ich nur gesagt, tja, besser lesbisch und glücklich als hetero und unglücklich.
Das ist auf jeden Fall richtig, das kann, glaube ich, jeder unterschreiben, aber Sie haben das damals wahrscheinlich nicht als angenehm empfunden.
Nein.
Und Diskriminierung tatsächlich auszuschließen an einem Lebensort, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, auch für wichtig gefunden und finden das auch wichtig und richtig.
Ja.
Nach wie vor, ja. Dieses Qualitätssiegel, was konkret braucht es dafür, Frau Balkenohl? Wir haben Sie eben schon sagen hören, da mussten wir viel für tun. Und Sie haben sich 120 Fragen stellen müssen. Was für Fragen waren das denn zum Beispiel? Waren da auch sehr unangenehme Fragen dabei? Haben Sie da konkret noch welche in Erinnerung, die Sie uns mal zum Besten geben könnten?
Also unangenehme Fragen gab es nicht, aber es gab schon Fragen, wo wir uns schon sehr reflektieren mussten und auch unser Verhalten oder auch unsere Arbeit nicht in Frage gestellt haben, aber schon überdacht haben und auch das eine oder andere nochmal angepasst haben und auch verändert haben. Also das hat ganz viel mit Verhalten zu tun. Also ich glaube, jeder Bewohner, auch in der Vergangenheit, ist hier respektiert und akzeptiert worden. Aber wenn man manche Biografien dann kennenlernt, insbesondere von LSBTIQ, da kommt man schon ans Überlegen. Und es gab ein schwules Ehepaar zum Beispiel. Und der Ehepartner, der hier im Haus wohnte, der hatte schon Panik. Also es ist ja schlimm, wenn jemand pflegebedürftig ist. Dann stellt er fest, kann nicht mehr zu Hause wohnen und dann muss derjenige noch ins Heim. Aber wenn man dann diese Erfahrung hat, wie dieses schwule Ehepaar, der eine Ehepartner hatte mit einem anderen Lebensgefährten damals, mit dem vorherigen, ist er als schwules Paar erkannt worden und die haben wirklich körperliche Gewalt erfahren. Und zwar so weit, dass der Lebensgefährte damals erblindet ist und später auch daran gestorben ist. Und dann ist der Partner, der übrig blieb, dann weggezogen und hat dann irgendwann einen neuen Partner kennengelernt, die haben geheiratet und wie gesagt, der eine Partner musste dann in eine Pflegeeinrichtung und die haben dann erzählt, wie viel Panik, wirklich Panik die hatten, dass sie jetzt noch in ein Pflegeheim müssen und müssen alles das, was sie im Leben über einen langen Zeitraum erfahren haben, jetzt vielleicht in kurzer Zeit nochmal erleben. Diese Panik war da und die haben selber von Panik gesprochen, nicht von Angst oder Sorge, sondern wirklich von Panik. Und das hat mit uns allen schon sehr was gemacht. Und innerhalb dieser Zertifizierung hatten wir ganz viele Fort- und Weiterbildungen und da hat man vieles nochmal viel besser nachvollziehen können, verstehen können, nicht nur was schwul und lesbisch betrifft, sondern auch was zum Beispiel Trans- oder Intersexualität betrifft.
Dann hat man jetzt schon ein bisschen eine Idee, aber vielleicht können Sie mir da auch noch helfen und das auch noch etwas konkret ausführen, was gemeint ist, wenn, so wie das die Schwulenberatung Berlin, die ja dieses Siegel entwickelt hat und auch vergibt, wenn sie davon von diversitätssensibler Pflege spricht. Was muss ich mir unter diversitätssensibler Pflege konkret vorstellen?
Wir irgendwann Pflege gelernt haben, haben alle gelernt, Menschen zu motivieren. Zu motivieren, an Veranstaltungen teilzunehmen, Kontakte zu knüpfen, alles, was dazugehört. Und wir haben gelernt, das ist nicht immer richtig, weil wir müssen viel mehr hören, was möchte derjenige und wie weit möchte er sich motivieren lassen. Und da ist es ganz schwierig zu unterscheiden. Es gibt viele Erkrankungen, da ist das Motivationszentrum betroffen und da wird es dann ganz schwierig, jemanden zu motivieren. Da ist es extrem unsere Aufgabe zu motivieren. Aber wenn Sie jemanden haben, LSBTIQ, der lässt sich vielleicht nicht motivieren, nicht weil er nicht kann oder nicht will, sondern aufgrund seiner Erfahrung. Und das ist was völlig anderes. Und wenn ich weiß, jemand ist LSBTIQ und lebt überwiegend in seinem Zimmer und möchte weder das Essen noch sonst was mit anderen zusammen einnehmen, dann hat das vielleicht einen ganz, ganz anderen Grund, als wie es bei jemand anderem hat. Aber nicht jeder muss sich outen. Und wer das tut, dann kann der das hier, ohne irgendwelche Repressalien zu erwarten. Und wer es nicht tut, der weiß trotzdem, ich werde so genommen, wie ich bin, auch wenn ich mich vielleicht in manchen Situationen anders verhalte, als wie es vielleicht gewünscht ist oder erwartet wird oder erhofft wird. Und das ist hier einfach völlig in Ordnung. Und die MitarbeiterInnen sind noch mal sensibler geworden, auf jeden Einzelnen einzugehen und versuchen herauszufinden, woran liegt es, wenn jemand was nicht möchte.
Lebensortvielfalt, ein Siegel, das durchaus auch ganz bewusst Außenwirkung haben soll, aber vor allem natürlich nach innen wirken, so wie das gerade schon angedeutet wurde. Und deswegen hören wir jetzt zusammen noch mal kurz, was Frau Balkenhol mir im Frühjahr 2021 dazu gesagt hat.
Ich glaube, dass die allermeisten hier wirklich so leben, wie sie es möchten, soweit das die Erkrankung zulässt. Wichtig ist natürlich, dass der andere nicht gestört wird. Und aus dem Grunde haben wir dann einen Verhaltenskodex erarbeitet, und zwar gemeinsam. Das heißt, nicht nur die, die hier arbeiten, haben den erstellt, sondern auch die, die hier wohnen. Wir haben den Heimbeirat dazu genommen, wir haben andere BewohnerInnen dazu genommen, wir haben den Betriebsrat dazu genommen und auch die Geschäftsführung. Und wir haben das Ganze über ein Jahr lang erarbeitet.
Anke, du warst damals nicht bloß dabei, sondern mittendrin. Und ich weiß schon von dir, in besagter Arbeitsgruppe LSBTI wurde durchaus heiß diskutiert damals. Auch um manche Formulierungen, also die Sätze, die in diesem Verhaltenskodex stehen, die habt ihr nicht so einfach euch aus den Rippen geschnitten und aufgeschrieben. Stimmt, oder?
Richtig, wir haben richtig hart diskutiert darüber, wie wir das formulieren. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es da jetzt, wie das Ergebnis ist.
Also, du bist mit dem, was ihr dann tatsächlich da zusammen erarbeitet habt, sehr zufrieden?
Sehr zufrieden,
ja. Ich hab hier irgendwo im Moment auch ein Exemplar liegen, glaube ich. Ja, da ist es. Und das geht ja so los oben. Ich zitiere mal kurz. Im Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof WBZ sind alle Menschen herzlich willkommen. Dies ist unabhängig von der religiösen, kulturellen oder sexuellen und geschlechtlichen Identität. Wir behandeln und befördern alle Mitarbeitenden aufgrund ihrer Qualifikation und Arbeitsleistung gleich und ohne Rücksicht auf Herkunft, Weltanschauung, Lebensweise und sexuelle und geschlechtliche Identität. Der nachfolgende Verhaltenskodex soll das Zusammenleben im WBZ erleichtern und von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Bewohnern, Bewohnerinnen beachtet werden. Dann folgen, ich nenne es jetzt einmal für alle, ja, verbindliche Umgangsgebote. Ist das ein passender Begriff? Frau Bremer lächelt, wenn ich das sage. Wieso?
Ach, weiß ich gar nicht so genau. Das ist, glaube ich, ein passender Begriff. Wobei wir damals, wenn ich mich recht erinnere, das Ganze, ja, wir konnten es ja nicht konkret jetzt auf einzelne Beispiele münzen und haben das dann absichtlich so ein bisschen abstrakt gehalten oder halten müssen. Wobei ich schon jetzt sagen muss, ich habe es mir auch gestern nochmal angeschaut, vielleicht kann man das ja auch nochmal anpassen, so, ja, an der einen oder anderen Stelle.
Sie sprechen mir ein bisschen aus der Seele. Es geht ja in dem Verhaltenskodex um ein diskriminierungsfreies Miteinander in dieser Einrichtung, um gegenseitigen Respekt, um jederzeitige Achtung von Würde, Privatheit, vom Recht auf Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Das steht da auch alles. Und dann stehen aber, wie Sie gerade schon sagen, durchaus, ja, so ein bisschen wie Grundgesetz, ne? Da braucht es noch Ausführungsbestimmungen. Frau Balkenhol, wie funktioniert das? Also, das muss jeder, der hier neu ankommt, ob er hier wohnt oder arbeitet, muss das lesen, verstehen und unterschreiben. Hat er es damit dann auch direkt verinnerlicht?
Ob derjenige das dann sofort verinnerlicht hat, das weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht so, dass man das nur liest, sondern es wird ja auch erklärt. Und wir nehmen uns wirklich viel Zeit dafür. Ich nehme jetzt mal die Mitarbeitenden. Da ist es nicht erst Thema, wenn derjenige seinen Arbeitsvertrag unterschreibt, sondern das ist Thema schon im Vorstellungsgespräch. Und wenn da irgendjemand ein Problem mit hat, wir alle wissen, wie groß Pflegenotstand ist, trotzdem würden wir eher auf den Mitarbeitenden verzichten, als dass wir jemanden einstellen, der Probleme damit hat. Weil das ist uns wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist was, was hier in der Einrichtung wirklich gelebt wird.
Gab es tatsächlich schon mal jemanden, der die Unterschrift verweigert hätte?
Die Unterschrift nicht. Aber die Unterschrift passiert ja auch nicht direkt nach dem Vorstellungsgespräch. Sondern danach kommt es häufig zum Probearbeiten. Es gibt noch viele Gespräche auch danach. Und bis es tatsächlich zur Unterschrift kommt, das dauert schon einige Zeit dann. Wie gesagt, uns ist wichtig, wenn sich jemand für das WBZ entscheidet, dann soll er wissen, worauf er sich einlässt und soll auch eine entsprechende Einstellung zum Umgang mit Menschen haben, zu Respekt haben, zur Anerkennung, zur Wertschätzung, alles, was dazugehört.
Und hatten Sie oder hatte jemand von Ihnen, die hier bei mir zu Gast sind, den Eindruck, dass es da durchaus auch mal den einen oder die andere gab, ob Mitarbeitende oder Bewohner, der oder die auch mal eine innere Hürde dazu überwinden hatte und man das auch gemerkt hat?
Bei den Vorstellungsgesprächen merkt man das relativ schnell. Und dann ist es so, dass man eben auch nicht zueinander gekommen ist. Sei es, dass derjenige, der sich beworben hat, dann doch nicht hier arbeiten wollte. Oder wir auch Abstand genommen haben. Bei Bewohnenden merkt man das eigentlich erst später, weil ich glaube, am Anfang stehen vielleicht andere Sachen im Vordergrund. Wenn jemand hier neu einzieht, ist es in der Regel so, dass man in einer absoluten Krisensituation ist. Weil alles das, was vorher das Leben ausgemacht hat, das passt nicht mehr. Das Arbeitsleben, die Arbeitsstelle passt nicht mehr, die Wohnung nicht mehr, der Freundeskreis, häufig die Partnerschaft nicht mehr. Und dann stellt man fest, ich muss in ein Heim, wo keiner rein möchte, weil wenn ich ins Heim muss, weiß ich auch, irgendwas stimmt mit mir nicht mehr. Und ich habe die Frage vergessen, vielleicht wiederholen Sie nochmal.
Sie haben perfekt auf die Frage, Sie haben perfekt auf die Frage geantwortet, dass man sich mit diesen Dingen, wie jetzt zum Beispiel diversitätssensibler Pflege und auch gegenseitige Achtung und Respekt, dass das dann zweitrangig ist, wenn man erstmal in dieser Krisen- oder Notsituation hierher kommt und aufgenommen wird oder worden ist frisch.
Genau, zumindest für die Bewohnenden. Ich glaube, Angehörige, die sind auch meistens in einer Krisensituation, aber die haben nochmal einen anderen Blick von außen vielleicht nochmal. Ich glaube, da ist es schon relativ früh auch Thema. Die Bewohnenden, da wird es wirklich erst Thema, wenn man hier eingezogen ist. Und ich glaube auch, dass man ein Stück weit da reinwächst. Und häufig ist es ja so, oder wir alle passen uns auch Umgebungen in der Regel an. Und von daher klappt das, glaube ich, hier auch sehr, sehr gut. Und wir haben etliche Bewohner, die LSBTIQ sind, aber eben auch etliche Mitarbeitende.
Aber sehr interessant, dass Sie die Angehörigen gerade auch noch ansprechen. Das ist ja eine spannende Geschichte, die da mit ins Boot zu holen und auch zu kriegen. Gibt es da auch Bemühungen oder müssen die gar auch den Verhaltenskodex unterschreiben?
Nee, die müssen den nicht unterschreiben. Die Bewohner müssen den auch nicht unterschreiben, aber er ist Teil des Heimvertrages. Also von daher, wenn der Heimvertrag unterschrieben wird, dann wird das eigentlich mit unterschrieben. Und die Angehörigen versuchen wir natürlich ins Boot zu holen, Angehörige, Wahlfamilie. Und wir sprechen mindestens dreimal mit jedem Bewohner oder Angehörigen darüber im Rahmen des Pflegegespräches. Wenn zwischendurch irgendetwas ist, dann steht jeder auch dann zur Verfügung. Aber da nehmen wir uns dann nochmal wirklich Zeit und besprechen ganz viele Themen, was Pflegebedürftigkeit, was das Wohnen hier im Haus oder auch Perspektiven betrifft, aber eben auch LSBTIQ.
Aber vielleicht,
ja,
darf ich da einmal, da ist auch nochmal wieder so ein Punkt, wo halt so ein kleiner Unterschied dann eben ist zu LSBTIQ und eben nicht, sage ich mal, LSBTIQ. Also da fängt sozusagen schon an bei der Aufnahme. Also ich erinnere mich jetzt so vor 25 Jahren oder so, ist eine entfernte Tante musste ins Heim. Da wurde natürlich gefragt, lebt ihr Mann noch? So, ne? Und da fängt es ja schon an. Also wenn heute dann eine Aufnahme passiert, da wird hier sicher nicht gefragt, bei der Frau jetzt zum Beispiel, na, sind sie denn verheiratet oder so, da wird sicherlich hier anders mit umgegangen. Und das ist ja schon auch so eine Willkommenskultur dann eben, ne? Dass man da eben nicht, oder um bei der Frau zu bleiben, die hat vielleicht ein Foto auf dem Nachttisch von einer anderen Frau, da wird dann vielleicht nicht sofort gefragt, ach, ist das ihre Schwester?
Okay.
Also ja. Wir fragen in der Regel, leben Sie in einer Partnerschaft? Und wenn wir auch von Angehörigen sprechen, dann sprechen wir eigentlich gleichzeitig auch von Wahlfamilie.
Ja.
Und damit fängt es eigentlich an. Und wenn man dann in den Wohnbereich geht, noch gar nicht ins Zimmer geht, sondern davor, in der Regel steht der Name des Betreffenden vor der Tür am Zimmer und steht auch das Personalpronomen, was jemand möchte. Ob das gleiche Personalpronomen im Ausweis steht, das muss nicht immer identisch sein.
Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu der diversitätssensiblen Pflege. Es geht ja dann auch nicht nur um lesbische Schwule, also um das Begehren sozusagen, sondern es geht ja auch dann zum Beispiel um die transidenten Menschen oder intergeschlechtliche. Da sind ja eben auch körperliche Besonderheiten, nenne ich es jetzt mal, die dann eben bei der Pflege ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen können, ne? Bei der Körperpflege und die dann eben auch wichtig sind. Und da ist besonders wichtig, dass dann eben die Mitarbeitenden da eben sensibel sind und das natürlich nur dadurch, dass sie eben jetzt geschult wurden und da einiges zu erfahren haben.
Sowohl Frau Gerhardt als auch Frau Balkenhol haben genickt, das übersetze ich jetzt gerade mal den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ich würde gerne vielleicht einfach mal ein Beispiel bringen. Als wir damals die Fortbildungen hatten, da hatten wir eine Fortbildung zum Thema Intergeschlechtlichkeit. Und was ich vorher nicht wusste, ist, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, dass jedes Jahr circa 180 Babys in Deutschland geboren werden, ich glaube, 180 meine ich, wären es gewesen, die intergeschlechtlich sind, also mit beiden Geschlechtsmerkmalen. Und früher war es so, dass die Eltern dann gefragt wurden, soll es ein Junge oder soll es ein Mädchen sein? Und irgendwann ist das geändert worden. Man soll, ich glaube mit 16 oder mit 18, sollen die Kinder das selber entscheiden.
Theoretisch.
In der Praxis wird es aber nicht so gelebt. Häufig ist es immer noch so, dass die Eltern gefragt werden, soll es ein Junge oder Mädchen sein. Es ist ein absolutes Tabuthema. Die nehmen sich in der Regel auch nicht die Zeit und sagen, wir besprechen das miteinander. Oder holen sich vielleicht auch von außen Hilfe, lassen sich beraten. Weil es eben einfach ein Tabuthema ist und man möchte auch nicht, dass die Verwandten, die Nachbarn oder wer auch immer davon überhaupt erfahren. Und meistens ist es so, die Eltern entscheiden dann, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Und ich fand das dann viel, viel nachvollziehbarer, dass man irgendwann, häufig ja in jungen Jahren, schon feststellt, in meinem Körper fühle ich mich nicht wohl. Und das war nicht nur bei diesem Punkt, das war auch bei anderen Punkten, wo uns die Fort- und Weiterbildung da wirklich sehr, sehr weitergebracht haben und das Verständnis, nicht der Respekt und die Anerkennung, das war auch vorher, aber das Verständnis nochmal ein ganz anderes geworden ist.
Weil ja die Themen, die heute in der Gesellschaft tatsächlich auch noch Tabuthemen sind, irgendwann zwangsläufig in den Pflegeeinrichtungen ankommen, in einem Haus wie diesem natürlich noch eher als anderswo, weil hier auch jüngere Menschen sind. Frau Brämer, nun könnte man ja auch sagen, Papier ist geduldig. So eine Zertifizierung ist letztlich ja schon eine Selbstauskunft der Einrichtung. Es kommt hier kein Prüfer von außen rein. Sie haben im Vorgespräch durchblicken lassen, längst nicht alle in der LSBTIQ-Sternchen-Community sind überzeugt davon, dass schriftliche Absichtserklärungen, Kodizes und Siegel alltägliche Diskriminierung tatsächlich maßgeblich vermindern und auch ansonsten die Lebens- und Erfahrenswirklichkeit lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, queerer Menschen spürbar verbessern können. Worauf gründet sich diese Skepsis und ist sie aus Ihrer Sicht, Ihrer Erfahrung grundsätzlich berechtigt?
Naja, Skepsis ist, glaube ich, immer grundsätzlich berechtigt. Und in diesem Fall habe ich da ganz besonders jetzt gerade einen älteren schwulen Mann im Kopf, der da so ein bisschen kritisch diesem Siegel gegenüber ist. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist seine Kritik vor allem eben, wie Sie schon sagen, Papier ist geduldig. Da wird doch ein Fragebogen ausgefüllt. Ob er jetzt die Schulung der Mitarbeitenden so im Kopf hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber es wird halt was ausgefüllt und dann wird da eben so ein Siegel an die Tür gemacht. So. Und das heißt natürlich noch nicht unbedingt, wie die Mitarbeitenden, wie die BewohnerInnen in der Einrichtung sich tatsächlich geben und ob sie das auch leben. Und ich arbeite da mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen zusammen für die AWO. Und ein Heim eben hier in Dortmund, der AWO, ist da also auch sehr aktiv in dem Bereich, aber die haben sich zum Beispiel bewusst gegen solch ein Siegel entschieden. Was natürlich nicht heißen muss, und das heißt es auch nicht, das weiß ich ja nun aus eigener Erfahrung, dass sie nicht auch LSBTIQ-sensibel sind und all diese Begriffe, die wir gerade schon genannt haben, diversitätssensible Pflege ist da auch ein großes Thema. Und auf der anderen Seite kann man so ein bisschen sagen, die haben jetzt eine eigene, die AWO hat eine eigene Sache aufgebracht, ein Projekt Queer im Alter. Das ist ein Bundesprojekt und da hat auch diese Einrichtung aus Dortmund mitgemacht und hat da eben mitgearbeitet und so weiter. Und in diesem Rahmen habe ich auch mit diesen Ehrenamtlichen Schulungen durchführen dürfen, der Mitarbeitenden in der Einrichtung. Und das war auch alles total erfolgreich und das wird da ganz bestimmt auch gelebt, das weiß ich, aber die verzichten eben bewusst auf solch ein Siegel.
Und da würde ich Sie, Frau Balken, gerne nochmal fragen, wie hat sich das Siegel ausgewirkt auf die Attraktivität des WBZ für potenzielle BewohnerInnen und Mitarbeitende? Da gab es spürbare Auswirkungen?
Da gab es spürbare Auswirkungen, aber ich würde gerne vorher noch einen Satz zu dem Siegel und der Frage, muss man das plakatieren oder nicht? Wir haben uns das natürlich vorher auch gefragt und wir haben uns ganz bewusst für das Siegel entschieden, durch die Schulenberatung Berlin und die Bundesregierung in Zusammenarbeit und haben gesagt, wir wollen das auch plakatieren, weil wir wollen, dass LSBTIQ-Menschen aus Dortmund und näherer Umgebung wissen, hier gibt es ein Heim, da wird diversitätssensibel gepflegt und MitarbeiterInnen sind geschult, sind fortgebildet, gehen auf Menschen ein, so wie sie sind. Und wenn jemand LSBTIQ ist, dann muss er auch wissen, wo ist so ein Heim. Wenn er das nicht weiß, dann wird er das Heim nicht finden. Und damit kann man vielleicht schon mal ein bisschen der großen Sorge wegnehmen. Und das war uns einfach ganz, ganz wichtig.
Anke, du nickst auch. Darf ich dich auch nochmal fragen, wie lebt es sich für dich im Lebensort Vielfalt, WBZ?
Also ich finde es hier richtig schön und gut und das gefällt mir hier bombig.
Und du würdest auch durchaus Werbung für das Siegel machen? Und
auf jeden Fall,
weil, ja. Weil die Erfahrung auch so war, dass viele drüber sprechen und sich ja darüber auseinandersetzen. Hat auch dir was persönlich gebracht?
Ja. Auf jeden Fall. Ich fühle mich hier super wohl. Es ist wunderschön, hier zu wohnen. Ich kann es jedem nur empfehlen.
Abschließend halten wir fest, das WBZ ist und bleibt ein Lebensort Vielfalt. Ich schaue in die kleine Podcast-Runde und sehe beifälliges Nicken bei allen drei Beteiligten. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle bei meinen heutigen Gesprächsgästen Christine Brämer, Anke Gerhardt und Manuela Balkenohl und bei Uli Rönsch für den technischen Support und allen da draußen an euren Endgeräten, wo auch immer und wobei auch immer ihr uns heute wieder euer Ohr oder auch zwei geliehen habt, herzlichen Dank fürs Lauschen und ja, genießt bitte unbedingt den Frühling. Freut euch jetzt schon mit mir auf die nächste Lauschtreff-Folge. Mal schauen, vielleicht kommt da ja auch mal wieder ein prominenter Gast oder wir haben wieder so ein spannendes Thema wie heute oder womöglich sogar beides. Lasst euch einfach überraschen, so wie ich. Mein Name ist Christoph Tiegel und ich verspreche euch, Wiederhören macht Freude.
Lauschtreff. Der Podcast
mit Pflegegrad.
Powered by SHDO.
Ich bin froh, dass in vielen Heimen dafür die Sensibilität auch inzwischen gewachsen ist, dass Angebote gemacht werden, die diesen Besonderheiten der Menschen auch Rechnung tragen. Und da ist es gut, wenn Leute sich auch nach außen hin hinstellen und sagen, und ich trete dafür ein, dass wir eine Welt haben, die vielfältig und bunt ist. Und wir wollen das nicht als ein Hindernis betrachten, sondern als etwas, auf das wir stolz sind und das wir auch zelebrieren wollen, worauf wir auch sozusagen uns eine Plakette an die Tür hängen können, weil wir uns freuen, dass das akzeptiert und respektiert wird.